Dilla was a rebel, you know what I'm saying? Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Sportphysio Talk Podcasts. Heute beschäftige ich mich mit dem Thema von Sportverletzungen bei Kindern und Jugendlichen. Ich werfe da so einen Blick auf spezielle Anatomie in dieser Altersgruppe, typische Verletzungsmuster und eben auch die Therapie und auch den wichtigen Unterschied zwischen Kinder bzw. Jugendlichen zu einem Erwachsenen, denn eins kann man gleich vorweg sagen, Kinder und Jugendliche sind keine kleinen Erwachsenen sozusagen. Das heißt, es gibt da wieder Einblicke aus der sportphysiotherapeutischen Rehabilitation von den besprochenen Verletzungen, wie die so aussehen kann, auf was man Rücksicht nehmen kann. Und das ist der heutige Inhalt sozusagen. Ich wünsche euch schon jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Wenn man in einer sportphysiotherapeutischen Praxis arbeitet, dann hat man immer wieder mal Sportler und Sportlerinnen, die so im Alter zwischen 10 und 17 sind, vielleicht auch mal jünger, aber das ist, glaube ich, so der Hauptrange. Und generell kann man sagen, dass der Trend schon so ein bisschen dahin geht, dass man gerade, wenn man jetzt in einer Praxis arbeitet, die vielleicht jetzt auf Sport und Sportlerinnen spezialisiert ist, dass das in den letzten Jahren vielleicht sogar ein wenig öfters vorkommt, dass da auch sehr junges Publikum dann in der Praxis mit diversen Sportverletzungen ist. Warum? Ich glaube, einerseits die Sportangebote werden deutlich mehr. Viele Eltern fördern ihre Kids mit zusätzlichem Training zum normalen Sporttraining schon hinzu, beziehungsweise zum täglichen Alltag. Aber auch das von Seiten der Kids, dass die auch oft schon sehr motiviert sind aufgrund von sozialen Medien, wo sie sehen, andere Kinder in ihrem Alter, was die vielleicht machen und da auch ein bisschen motiviert sind, da noch mehr zu machen sozusagen. Dass das ja alles grundsätzlich zu begrüßen ist, weil Bewegung bedeutet Leben oder Leben bedeutet Bewegung, je nachdem. Und das ist ja wirklich richtig, richtig schön, weil es gibt ja leider auch diesen anderen Teil, der nur vom PC oder Handy sitzt. Deshalb auch die Idee der heutigen Folge. Es kann eben bei diesen ganzen zusätzlichen Belastungen mit Extra-Training etc. und vor allem, wenn das nicht gut überwacht ist, oft in eine Überbelastung des noch jungen Körpers kommen sozusagen. Denn wie gesagt, Kinder und Jugendliche haben einfach noch eine andere körperliche Situation als Erwachsene. Und deshalb, wie eingangs auch erwähnt, sind jetzt Kinder keine kleinen Erwachsenen, findet gerade in dem Zeitraum so wahnsinnig viel statt in einem kindlichen und jugendlichen Körper. Der Hormonhaushalt ändert sich, der ständige Wachstum, da ändert sich immer was an der Statik, aber auch die Psyche entwickelt sich sehr stark in der Zeit. Und bei einigen in der Pubertät ist ja vielleicht da oben sogar wegen Umbau eine Zeit lang mal geschlossen. Aber was jetzt alles anders und warum muss man da ein wenig aufpassen, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, wenn die über Schmerzen klagen sozusagen? Das ist, wie gesagt, Ziel der heutigen Folge. Da gibt es ein schönes Gesetz, man nennt das Mark-Jansen-Gesetz. Das besagt sozusagen, dass die Empfindlichkeit des Gewebes sich proportional zur Wachstumsgeschwindigkeit verhält. Das heißt, demnach ist das Kind bzw. der Jugendliche im Vergleich zu Erwachsenen wesentlich stärker der Gefahr von Belastungsschäden durch unphysiologische Trainingsreize ausgesetzt. Das heißt, es gibt, wie gesagt, Verletzungen, die natürlich traumatisch entstehen, so wie es auch im Erwachsenensport sein kann. Wir reden da von Supinationstrauma, Bänderrissen eher weniger, aber so Kreuzbandriss kann auch vorkommen, der kindliche oder der jugendliche Kreuzbandriss. Was da genau für Unterscheidungen gibt, auf das gehe ich dann eh noch später sozusagen ein. Aber eben selbst erfahrene Sportphysios und Sportphysiotherapeutinnen, die sich jetzt überwiegend eigentlich mit einer Behandlung von Erwachsenensportlern beschäftigen, sind aber auch gelegentlich immer wieder mit der Behandlung von Kindern und Jugendlichen in Kontakt. Und da ist es jetzt eben wichtig, dass man so ein bisschen über die, ich sage jetzt einmal, Besonderheiten in der Anatomie vielleicht ein bisschen versteht, warum oder wie sich das Kind da so entwickelt in dem Bereich. Und wie gesagt, im Laufe des Wachstums verändern sich so biomechanische Eigenschaften jetzt von den ganzen Gewebearten wie Muskeln, Sehnen und Knochen. Und eben während dieser Reifung unterscheidet sich auch die Behandlung vieler Verletzungen von denen eben bei Erwachsenen, weil viele oder eine Mehrzahl dieser Verletzungen entsteht oft einmal durch ein isoliertes Trauma, aber eben auch Überlastungsschäden infolge von zu hoher Intensität oder Umfängen. Und während dieser Entwicklung sozusagen durchläuft ja der menschliche Körper verschiedene Phasen des Wachstums. Und eben in der Zeit besteht eine unterschiedliche Verletzungsanfälligkeit natürlich auch für die einzelnen Gewebe. Die biomechanischen Eigenschaften von Muskelsehnen und Knochen haben aber eben auch einen wahnsinnigen potenziellen Einfluss auf das dynamische Zusammenspiel. Das heißt, Kinder verfügen oftmals nicht über die komplexen motorischen Fähigkeiten, wie sie für bestimmte Sportarten dann eigentlich schon erforderlich sind. Und das kann in der Regel dann auch oft zu so potenziellen Verletzungen oder Überbeanspruchungen führen. Wir kennen das. Viele werden da in jungen Jahren schon, ein bisschen gepeitscht und sagen, der kann sich ja überhaupt nicht bewegen, der ist für den Sport überhaupt nicht gemacht. Ja, natürlich spielt Talent einerseits eine Rolle, aber das kann auch einfach da sein, dass der oder die einfach dann noch in dem Wachstumsprozess, in der Entwicklung noch ein bisschen weiter hinten ist und all diese Zusammenspiele, das ganze Biomechanische sich einfach noch nicht so eingestellt hat aufeinander und deshalb schaut das vielleicht dann auch etwas unrhythmisch aus. Das heißt, das ist einfach so eine Zeit, die einfach beachten ist sozusagen. Ja, dass es eben nicht zu Verletzungen und Überbeanspruchen kommt. Das heißt, gerade da sollte einfach darauf geachtet werden, dass das immer kontrolliert wird und nicht über einen Kamm geschoben wird, sondern dass man einfach auch den Wachstum sozusagen ein bisschen da oder nicht nur ein bisschen, sondern einen großen Teil mit einbezieht. Besonderheiten, also wie gesagt, charakteristisch für die verschiedenen Entwicklungsperioden von Kindern und Jugendlichen ist eigentlich so vor allem die unterschiedlich ausgeprägte Wachstumsintensität der einzelnen Körperregionen. Das heißt, das führt eben beim Heranwachsenden zu ständigen Veränderungen der Körperproportionen. Das heißt, die Statik verändert immer. Das heißt, was bedeutet das? Oft hat man Kinder und sagt, ja, der ist komplett schief und die Schulter steht höher und er ist da verdreht. Natürlich gibt es so Diagnosen wie Skoliose und so weiter und so fort, aber wenn das dann eben nicht vorhanden ist, ja, dann ist das einfach, weil der Körper sich dann einfach noch nicht so entwickelt hat, wie er eigentlich, also einfach so unterschiedlich entwickelt. Da ist vielleicht einmal die linke Seite unter Anführungszeichen schneller gewachsen oder hat sich schneller angepasst und auf der rechten Seite nicht. Also das kann alles zustande kommen. Deshalb darf man da gleich einmal vorweg so eine Take-Home-Message, nur weil jetzt ein Kind vielleicht mit 10, 11 nicht die perfekte Körperstatik hat, ja, heißt das noch lange nicht, dass das für immer so bleibt. Das heißt, es kann sich da auch dementsprechend auch auswachsen, ja. Und um diese Besonderheiten jetzt ein wenig besser zu verstehen, habe ich mir ein paar Punkte rausgeschrieben, die, glaube ich, dafür ganz gut sind, um auch die nachfolgenden Verletzungen dann sozusagen auch besser verstehen zu können, was da auch so vielleicht die Physiologie dahinter ist an dem Ganzen. Ja. Das heißt, ein wichtiger Punkt vielleicht einmal gleich vorweg ist, dass die Skelettentwicklung oftmals schneller stattfindet als wie der Muskelwachstum in die Länge sozusagen. Das heißt, man kann sich das dann eben vorstellen, Knochen wächst schneller, Muskel ist einfach noch nicht so auf diese Länge angepasst, ja. Das heißt, der ist strukturell verkürzt sozusagen. Das heißt, in dem Fall kann ein Muskel wirklich auch noch länger werden im Muskelwachstum. Später, wenn man mal ausgewachsen ist, besteht das dann nimmer. Das ist dann sozusagen genetisch auch vorgegeben, wie lange dieser Muskel auch ist bei jedem Einzelnen. Aber im Kindesalter ist es einfach noch so, da kann ein Muskel wirklich strukturell verkürzt sein, weil er einfach nicht so schnell wächst wie ein Knochen. Und das ist wahnsinnig wichtig zu wissen, weil das einfach einen großen Impact hat auf viele, viele Verletzungen, die vielleicht da auch vorkommen können. Ein weiterer Punkt, der auch jetzt mit der Knochenentwicklung so ein bisschen zu tun hat, ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Kritik an der heutigen Gesellschaft, dass viele Kinder, dass denen sozusagen diese körperliche Anstrengung ein wenig abgenommen wird. Was meine ich damit? 4-, 5-, 6-Jährige, die immer noch im Kinderwagen herumgeschoben werden oder alle Wege mit dem Auto erledigt werden. Das heißt, das Kind muss nicht mehr gehen, muss nicht mehr Rad fahren, um irgendwo hinzukommen. Viele Eltern haben vielleicht auch nicht die Vorbildfunktion, dass sie sich bewegen, dass sie Sport machen, dass sie einen gesunden Lebensstil haben. Und vielleicht dann auch, oder ein vierter Punkt, der einfach da auskommt, eine Mangelernährung. Was meine ich damit? Halt einfach, dass das keine nicht ausgewogene Ernährung bei Kindern ist, nur mit irgendwelchen Quetschis, Süßsäften und einfach nur Nudeln, weil nichts anderes gegessen wird. Ich denke, da könnte man schon an vielen, vielen Punkten ansetzen. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch ein anderes Thema. Knochenphysiologie, wenn man die hernimmt, dann weiß man eben, dass ein Knochen sich durch Druck und Zug aufbaut. Und auch wenn das Gewebe der Kinder jetzt sozusagen auch noch knorpeliger ist, da kommen wir dann später auch noch dann dazu, dann ist das auch die physiologische Belastung, die aber jetzt auch im Endeffekt ein knorpeligeres Gewebe auch braucht. Das heißt, ein Kind profitiert davon, wenn es am Spielplatz mal wo dagegen läuft oder stolpert oder mit dem Rad stürzt oder mit einem anderen Kind zusammenläuft beim Sport, was auch immer. Aber es darf eben keine Inaktivität haben, wie oben erwähnt in den Beispielen. Und damit fängt der oder die Jahre zuvor, also das Kind, das einfach die Jahre davor nur geschoben worden ist, fängt dann auf einmal mit 6 an, mit Stop-and-Go-Sportarten wie Fußball und Basketball, weil es auch alles machen will oder weil die Eltern es möchten. Und dann ist der Körper einfach aufgrund dieser Jahre davor, dieser Nichtbelastung einfach auch schon durch den Wachstumprozess in einem ständigen Umbau, aber hat einfach dann wirklich schlechte Voraussetzungen, weil er einfach nie diese Reize bekommen hat und dadurch das Kind dann in weiterer Folge eben auch Schmerzen bekommt. Dann hören sie oft wieder auf, weil einfach diese Schmerzen da sind und das, ja, der Rest ist dann vorgegeben, endet dann vor der PlayStation oder was auch immer. Das heißt, hier ist es einfach, glaube ich, wahnsinnig wichtig, das auch in der Gesellschaft als Therapeut auch den Leuten mitzugeben. Kinder gehören in die Bewegung, weil sie profitieren einfach später davon, wenn sie auch Sport machen können. Ja. Der weitere Punkt, ich habe es jetzt eh schon ein bisschen vorgenommen, dieses knorpelige Gewebe, was bedeutet das? Das hört man oft, diese Wachstumsfuge. Also die Wachstumsfuge ist so eine dünne Schicht sozusagen aus Knorpelgewebe, die sich jetzt zwischen den Enden der langen Knochen und dem mittleren Teil des Knochen befindet sozusagen. Und diese Fuge ermöglicht sozusagen das Längenwachstum der Knochen während der Kindheit und der Jugend. Wie gesagt, zu Beginn ist ein Knochen eher ein knorpeligeres Gewebe. Das heißt jetzt nicht so typisch Knochen, wie man das kennt dann im Alter. Und dieser Umbauprozess hat eben mit diesen Wachstumsfugen zu tun. Der durchläuft also mehrere Stadien, wo es ganz viel darum geht, dass bestimmte Zellen, so Knorpelzellen, sehr aktiv sind und eben so Knorpelgewebe produzieren zu Beginn. Das heißt, die wachsen immer mehr, die reifen immer mehr, die vergrößern sich. Irgendwann kommt aber dann dieser Prozess der Mineralisierung sozusagen. Das heißt, hier wird immer mehr das Gewebe in Richtung Knochen umformatiert sozusagen. Das heißt, da findet dann diese Ossifikation auch statt. Das heißt, es kommen immer mehr aus diese Knochenzellen in das Gewebe sozusagen, die dann einfach das Knochengewebe bilden und auch dadurch nimmt auch sozusagen die Länge zu in dem Ganzen. Und ja, dieser Prozess wird eben durch jetzt unterschiedliche Faktoren bestimmt. Es wird durch die Hormone wie Wachstumshormone, Schilddrüsenhormone sozusagen reguliert. Und die bleiben, man kennt das ja, die Wachstumsfugen sind noch offen und die bleiben im Endeffekt so lange offen, bis der genetische Code sozusagen sagt Stopp und dann schließen diese Wachstumsfugen. Sprich, ein wenig ist dies sozusagen vorgegeben. Kann aber eben auch durch gewisse Funktionsstörungen negativ beeinflusst werden. Das heißt, alle Störungen in diesem Prozess können jetzt eben auch den Längenwachstum hindern. Da sind wir auch wieder, natürlich gibt es gesundheitliche Themen wie Schilddrüse und so weiter und so fort, oder Störungen im Hormonhaushalt. Aber natürlich trägt doch so ein inaktiver Lebensstil auch ein wenig dazu bei, dass vielleicht der Wachstum sich nicht so entwickelt, wie er vielleicht auch könnte. Ja. Ein weiterer Punkt, der mit Kinder- und Jugendsport auch immer einhergeht, ist eine Aussage, die da immer im Raum steht, und das ist Krafttraining bei Kindern. Gleich vorweg einmal, nein, Krafttraining hemmt nicht das Wachstum, ganz im Gegenteil. Richtig durchgeführt und an den Körper des Kindes und Jugendlichen angepasst, hat es sogar einen positiven Effekt auf Knochen und Muskulatur. Was heißt das? Diese Empfehlung sozusagen, muss man einfach sagen, das ist einfach zu pauschal, so wie oft einmal viele Aussagen sehr pauschal getroffen werden. Wenn man jetzt bedenkt, dass wenn man Kinder mal beim Spielen zuschaut, wenn die wo runterspringen und bei so Landungen wirkt auf das Zehnfache oder oft mehr des eigenen Körpergewichtes, oder bei einem Weitsprung oder Tiefsprung auch so das Zehnfache des eigenen Körpergewichtes, dann sind das ja alles, eigentlich alle Formen, die jetzt jeder beim Spielen am Kinderspielplatz macht oder die auch vielleicht in gewissen Sportarten vorkommen. Ja. Das heißt, im Gegensatz zu diesen wahnsinnigen Belastungen, die ich jetzt zum Beispiel beim Sprung von einem Klettergerüst habe, ja, führen eigentlich gezielte Krafttrainingsreize mit einer kontrollierten Technik eigentlich zu einem weit geringeren mechanischen Belastung sozusagen des Gewebes. Das heißt, wenn man sich das einfach einmal überlegt, was für Kräfte auf die Kinder wirken, wenn sie einfach Sport machen oder einfach nur im Alltag spielen, ja, dann ist ganz klar, dass Krafttraining einfach keinen negativen Einfluss hat, und das ist einfach auch super wichtig für die Entwicklung, weil ein Knochen kann dichter werden. Das heißt, der wächst nicht nur in die Länge, und gerade dieser dicken Wachstum nimmt durch ein Krafttraining zu sogar. Und Krafttraining hemmt eben auch nicht diesen Längenwachstum und macht auch keinen frühzeitigen Verschluss von diesen Wachstumsfugen. Aber wie gesagt, natürlich, wenn es angepasst durchgeführt wird, sprich qualitativ, und die Intensität und Volumen muss an den kindlichen und jugendlichen Körper angepasst werden. Und das ist einfach ein entscheidender Faktor. Ich kann da nur bei uns damals auf der Austria-Akademie, da hatten wir einen sehr, sehr engagierten Sportwissenschaftler, der da einfach ganz früh, auch sobald die da in diese Akademiebetrieb kommen sind mit so 14 Jahren, der einfach angefangen hat, auch kontrolliertes, qualitativ hochwertiges Krafttraining mit den Kindern und Jugendlichen zu machen. Oder eben Jugendlichen in dem Fall, Entschuldigung. Und das hat nachhaltig einfach auch gezeigt, dass viel, viel weniger Verletzungen dann auch waren, gerade von diesen Überlastungserscheinungen. Wichtig ist natürlich mit Kindern im Training, die Psyche ist ein entscheidender Faktor. Ich sage jetzt mal 4 Sätze, 12 Wiederholungen, 90 Sekunden Pause wird bei Kindern und Jugendlichen wahrscheinlich noch nicht so funktionieren. Kommt natürlich immer darauf an, wie weit der oder die Sportlerin dann noch ist. Aber das ist einfach ein Riesenfaktor, sage ich einmal, dass man sich da definitiv auch didaktisch was einfallen lassen muss, wie man da an die Sache auch rangeht. Ein zweiter Punkt ist dieser Muskelwachstum, das heißt Hyperplasie. Wie gesagt, schon eingangs erwähnt, Muskelwachstum und Knochenwachstum verlaufen bei Kindern und Jugendlichen jetzt nicht im gleichen Tempo. Das liegt eben daran, dass der Längenwachstum der Knochen durch die Wachstumsfugen erfolgt und der Muskelwachstum hauptsächlich durch die Zunahme der Muskelmasse, Kraft und Länge erfolgt sozusagen. Das heißt, der schnelle Wachstum der Knochen kann eben zu so muskulären Ungleichgewichten führen, eben da die Muskeln möglicherweise jetzt nicht mit dem Wachstum der Knochen Schritt halten können. Und das kann jetzt dann in weiterer Folge ein Grund für Verletzungen eben auch sein, weil das kann dann zu Spannungen an den Ansätzen führen, oder kann einfach die Verletzungsgefahr erhöhen, dass einfach die Spannungen da zu hoch werden. Dann haben wir dieses knorpeligere Gewebe, das heißt, der Knochen ist einfach noch nicht so fest. Das heißt, es kann hier eben zu diesen Abrissen kommen, gehe ich dann später noch drauf ein, und das sind einfach so so Themen, die da einfach ganz zu wissen sind oder wichtig ist in der Befundung, dass das nicht immer nur ein zu harter Tonus in der Muskulatur ist, sondern dass man da einfach auch denken muss, okay, der Muskel ist einfach noch strukturell auch kürzer und kann damit eben einen Schaden auch an seiner Ansatzstelle verursachen sozusagen. Also wie gesagt, das nennt man eben diese Hyperplasie. Im Erwachsenenalter ist es dann eben oft diese Hypertrophie, die man ja oder die meisten sozusagen dann noch erzielen möchten. Das heißt, der Muskel wird größer, aber in der Hyperplasie spricht man eher davon, dass der Muskel eben auch noch länger wird. Wie gesagt, Verlängerung des Muskels im Erwachsenenalter da jetzt eigentlich nicht mehr möglich, sondern eher in Masse, in der Hypertrophie sozusagen. Ein weiterer Punkt sind natürlich die Wachstumshormone. Die haben auch einen ganz großen Einfluss darauf. Das ist natürlich auch wichtig zu bedenken in einer Diagnose oder in der Zusammenarbeit mit Jugendlichen, wenn ich da jetzt so an eben eine Fußballakademie oder eine Basketball-Eishockey-Akademie denke, dass da einfach ganz in der Zeit ganz viele Hormone im Raum stehen, die einfach den Wachstum beeinflussen. Wachstumshormone, Schilddrüsenhormone, Insulin, Sexualhormone wie Östrogen und Testosteron. Das ist in der Zeit einfach ein Thema. Da muss man einfach auch schauen, okay, wie ist der Sportler oder die Sportlerin, ja, da gibt's, jeder kennt das, da gibt's 15-Jährige, die vielleicht dann schon einen Bartwuchs haben wie 20-Jährige oder so, ja, das heißt, da passiert in dem sein Körper vielleicht ganz was anderes, der hat auch dann vielleicht schon viel mehr Muskulatur und das muss man einfach individuell betrachten. Dann gibt's einen 15-Jährigen, der vielleicht dann ausschaut, als wäre er vielleicht noch 10, ganz klein ist, ganz zierlich ist und so weiter, aber trotzdem in derselben Mannschaft spielt. Das heißt, man hat hier ganz, ganz große Unterschiede in den Behandlungsansätzen, auch eben von den Verletzungsmustern. Das heißt, das ist einfach eine ganz wichtige Rolle, die man dann einfach in der Zusammenarbeit mit Erwachsenen nicht hat. Und deshalb muss man da immer wieder auch diese Punkte eben, die ich da jetzt gerade aufzähle, auch immer wieder in seiner Behandlung mit berücksichtigen. Eben, wie gesagt, Hormonhaushalt, den Muskelwachstum, den Knochenwachstum berücksichtigen, diese Wachstumsfugen, das ist ganz wichtig bei der Beurteilung von Verletzungen, dass es da einfach nicht zu einem vorzeitigen Verschluss dieser Wachstumsfugen sozusagen kommt. Eine weitere Sache ist natürlich die Schmerzphysiologie, das heißt, Kinder können jetzt noch nicht so spezifische Worte für den Schmerz finden oder beschreiben, wie jetzt stechend oder dumpf, es tut weh. Ich glaube, der Satz wachsen tut weh. Es gibt auch Fraktionen, die sagen, na, wachsen muss nicht wehtun. Ich glaube schon, dass Wachsen in gewisser Weise, wenn man sich selber zurückerinnert, es hat immer wieder mal so Episoden gegeben, wo was wehgetan hat. Aber man kann das oder man soll das Kind oder den Jugendlichen da auf jeden Fall auch ernst nehmen und eben versuchen, da auch zu unterstützen, diesen Schmerz auch zu lernen, dann sein Schmerzverständnis zu schulen, um da einfach zu sagen, okay, schau, wie fühlt sich das an und so weiter, ist es so, um da den einfach auch da in gewisser Weise zu erziehen, weil das doch auch ein Teil unserer Aufgabe im Therapeuten-Setting ist, wenn man gerade mit Jugendlichen sozusagen auch zusammenarbeitet. Ja. Wie gesagt, insgesamt, es gibt jetzt einige Unterschiede in der Schmerzphysiologie bei Kindern im Vergleich zu Erwachsenen. Das soll eben berücksichtigt werden, um da auch eine angemessene Schmerzdiagnostik auch stellen zu können. Ja. Das heißt, das sind jetzt einmal so Punkte, die wichtig sind, einfach mal da zu verstehen, warum Verletzungen dann auch anders behandelt werden müssen, wenn es ein Kind oder einen Jugendlichen betrifft, weil einfach die anatomischen Gegebenheiten einfach doch noch anders sind. Und gerade im Jugendalter, jetzt sind wir Erwachsenen schon so individuell und keine Verletzung ist so wie die andere. Ein Supinationstrauma bei dem ist anders als wie bei der. Aber im Kinder-Jugendsport ist das noch einmal anders zu betrachten, weil da einfach wahnsinnige Entwicklungsunterschiede stattfinden können. Da gibt es welche, wie gesagt, die einfach schon viel, viel weiter sind, wo die Verletzung vielleicht anders zu beurteilen ist, als wie bei einem, der im selben Alter ist, aber da noch in einem anderen Wachstumsprozess drinnen steckt. Und das ist da einfach auch eine ganz wichtige Entscheidung in der Diagnosefindung, wo man da einfach einen wahnsinnigen Benefit auch draufschlagen kann, dass man einfach nicht denkt, man hat einen kleinen Erwachsenen vor sich. Ein Beispiel zum Beispiel, auch wenn ich da jetzt ein wenig vorweggreife sozusagen, aber man kann eigentlich, ich sage jetzt einmal, das vielleicht lehne ich mich ja weit raus, aber im Endeffekt kann man fast sogar sagen, dass so Sehnen an, dass Problematiken, wie man sie kennt beim Erwachsenen, eigentlich bei Kindern sehr unwahrscheinlich ist. Ja, das heißt, da redet man so Ansatz, Tendinose und so weiter. Das gibt's da eigentlich in den seltensten Fällen. Und ich höre das immer wieder, dass man Kindern diese Diagnose gibt. Aber ich würde da wirklich ein wenig vorsichtig mit dem Wording sein. Ich denke, dass, wie gesagt, in diesem Alter ist das sehr, sehr unwahrscheinlich. Genauso wie die Tatsache, und das ist wirklich so ein Klassiker, der sich seit Jahren schon zieht. Mir wurde das damals auch gesagt, wenn man Schmerzen, keine Ahnung, jetzt an der Ferse oder am Knie hat, du musst dehnen. Es tut mir echt leid, aber die Aussage wäre einfach wirklich jetzt fatal, wenn es zum Beispiel um einen Abriss dieser Apophyse geht. Also das ist dort, wo der Muskel dann noch ansetzt, wo quasi so der Knochen noch nicht, ja, sozusagen verwachsen ist, diese Linie, diese Grenzlinie. Und da muss man echt aufpassen als Physio, aber auch als Arzt, dass man hier echt keinen Schwachsinn verzapft. Ja. Ich höre es leider selbst auch jetzt 2024 immer noch, dass Kindern, die eindeutige Schmerzen an einer Apophyse haben, denen immer gesagt wird, du musst die Wade dehnen, du musst den Quadrizeps dehnen. Ja. Also wirklich, wenn man was mit der heutigen Folge mitnimmt, dann dass es nicht immer nur das Dehnen ist, was einen Muskel, der sich vielleicht strukturell sehr hart anfühlt, ja, aber einfach aus dem Grund vielleicht, weil sein Längenwachstum noch nicht gegeben ist und deshalb diese Spannung da ist. Und da kann ich dehnen, was ich möchte. Da gibt es dann vielleicht andere Ansätze, die da besser sind, weil durch das Dehnen mache ich ja noch mehr Zug an dieser Apophyse und kann da noch mehr Schaden oftmal zuführen, als ich eigentlich möchte. Bevor wir jetzt zu den typischen Verletzungsmuster und Überlastungserscheinungen bei Kindern und Jugendlichen kommen, hätte ich noch ein Anliegen in eigener Sache. Und zwar in den nächsten Folgen wird es endlich die lang ersehnte Kreuzbandriss-Folge sozusagen geben. Also es wird hier eine zweiteilige Folge über den Kreuzbandriss geben. In dem Fall den vorderen Kreuzbandriss. Und ich habe da in Teil 1 auch einen Arzt zu Gast, mit dem ich gerade so diesen Prozess am Anfang besprechen werde, von Akutversorgung, Bildgebung, Diagnosestellung bis hin zur Operation, ja oder nein. Und für diese zweiteilige Serie würde ich mich sehr, sehr über eure Fragen freuen. Das heißt, ich hätte gerne, wenn ihr irgendetwas Besonderes zum Kreuzbandriss wissen wollt, sei es jetzt aus ärztlicher Sicht oder aus physiotherapeutischer Sicht, dann bitte schreibt mir eure Fragen via Instagram oder E-Mail, wie auch immer ihr mich erreichen könnt sozusagen, und schickt mir da ein paar Fragen durch, was euch interessieren würde zu dem Thema. Da würde ich mich sehr freuen, weil dann kann ich die Folge oder die zwei Folgen einfach noch besser an euch oder für euch abstimmen, dass ich da auch noch auf eure Fragen eingehe. Das wäre mir nur ein Anliegen, und ansonsten freue ich mich schon auf die Kreuzbandriss-Folge. Danke schon einmal für eure Nachrichten bezüglich der Kreuzbandriss-Folge. So, jetzt aber zu den typischen Verletzungsmustern. Was haben wir da? Wir haben natürlich auch im Kinder- und Jugendsport akute traumatische Verletzungen. Zum Beispiel jetzt Sprunggelenksverletzungen. Das ist jetzt üblicherweise meistens durch ein direktes Trauma oder eben man knöchelt klassisch um. Was da eine Besonderheit auch noch ist, ist so, dass die ligamentären Strukturen, also die Bänderkapsel, bei Kindern üblicherweise sehr widerstandsfähig sind als die Wachstumszonen selber. Das heißt, beim Erwachsenen reißt dann eben oft das Band. Beim Kind kommt's oder beim Jugendlichen kommt's da oft einmal zu eher zu einer vielleicht Fraktur beziehungsweise sogar zu so einer Avulsionsfraktur, das heißt so ein Ausriss von der Befestigung des Bandes. Das ist einfach gut zu wissen für die Therapie, weil ich ja dann vielleicht den Fokus weniger drauf legen muss, um das Band wieder sehr stabil zu machen, sondern dass der Reha-Prozess eben gut gesteuert ist und dass da eine gute Knochenheilung stattfinden kann, dass die Diagnose auch schon gut abläuft. Das heißt, dass man einfach nicht sich zufrieden gibt mit, ja, na, bist du ein bisschen umknöchelt, wirst du wahrscheinlich das Band gerissen haben. Da wirklich aufpassen, weil es kann wirklich sein, wenn das so ein Apophysen oder so eine Avulsionsfraktur, Abriss ist, ja, und man übersieht das, dann kann das zu einem vorzeitigen Verschluss zum Beispiel dieser Wachstumsfuge kommen. Das heißt, es kann hier auch zu einer Fehlstellung kommen in dem Gelenksbereich. Und deshalb ist es einfach auch wichtig, das zu berücksichtigen. In den meisten Fällen wird das im Spital eh gemacht, dass da geröntgt wird. Gerade bei Kindern und Jugendlichen ist das sehr, sehr wichtig, dass das stattfindet, um eben diese beschriebenen Verletzungen zu erkennen. Und dem richtet sich natürlich dann auch die Therapie, wenn das Band selber jetzt nicht verletzt ist, sondern es eher eine Knochenverletzung oder so eine Abrissverletzung ist sozusagen. Da muss man da natürlich schauen, dass man eher in Richtung Frakturheilung, Knochenheilung eher denkt in dem Rhythmus. Aber natürlich, und das immer trotzdem Druckzug, das braucht das Gewebe trotzdem, aber da vielleicht im Unterschied zum Erwachsenen, dass da vielleicht weniger der Fokus drauf liegt, das Band, das Gerissene mit spezifischen Reizen zu therapieren, weil das dann eh vorhanden ist, sondern sich eher auf das umliegende Gewebe abzielt und da einfach schaut, da die Reize zu setzen. Also das ist definitiv ein Unterschied in der Reha. Supinationstrauma Erwachsene ist eher bandspezifisch, Supinationstrauma bei Kind, Jugendlichen ist eher in das, muss man eher an Knochenknorpel sozusagen oft mal denken. Das ist da einfach eine wichtige Sache. Wenn wir da schon beim Sprunggelenk sind, auch da ist so ein Klassiker, der vielleicht öfters mal vorkommt. Man hat das schon mal gehört unter dem Begriff die Gelenksmaus, so eine Osteochondrosis dissecans. Das heißt, dass da sozusagen aufgrund von einem traumatischen Ereignis vielleicht eine Absplitterung von einem gewissen Knochenknorpelstück passieren kann. Das heißt, es geht immer damit einher, dass der oder die Sportlerin dann so Gelenksblockaden hat, vielleicht das Gelenk auch immer wieder belastungsabhängige Schmerzen hat, wenn dieses Stück vielleicht gerade sich irgendwo hin platziert hat, wo immer ein Druck drauf kommt, Schwellungen da sein können, immer wieder vielleicht auch ein wiederholtes Umknicken und so weiter. Das heißt, da ist es einfach ganz wichtig, dass man das auch berücksichtigt bei so Verletzungen, dass es da eben nicht zu so einer Osteochondrosis dissecans kommt, beziehungsweise wenn man jemanden hat, der immer wieder über so folgende Schmerzen klagt, auch wenn der Verletzung vielleicht schon länger herliegt, dass man da einfach an sowas dann auch denkt. Wie gesagt, wenn das vielleicht nicht unter ärztlicher Versorgung die ganze Zeit ist oder Begutachtung, dass man da selber eben die Fühler offen hat und sagt, okay, eine OCD, so eine Osteochondrosis dissecans, kann bei sowas eben vermehrt vorkommen und deshalb ist es da einfach auch wichtig, das am Radar zu haben, wenn eben diese beschriebenen Symptome vorliegen, eben Schmerzschwellung und immer wieder diese belastungsabhängigen Schmerzen und eben auch vielleicht so Gelenksblockaden in gewissen Winkelstellungen sozusagen. Das heißt, da definitiv MR-Abklärung sehr, sehr wichtig dann auch oft, um das dann auch ausschließen zu können. Und kann oft einmal auch zu so einer Operation führen, damit dieses Teil rauskommt. Fixiert hin und wieder. Es kommt immer auf die Größe natürlich drauf an. Es alles schon gehabt, das muss immer der Operateur oder die Operateurin entscheiden. Ja, wie gesagt, das einfach auch haben, dass das öfters mal vorkommen kann, gerade bei Kindern und Jugendlichen, dass sich da so ein Teil vielleicht dann noch löst. Eine weitere traumatische Sache ist so dieser kindliche Kreuzbandriss. diese ganzen Knochensachen, die heilen eigentlich so mit hoher Wahrscheinlichkeit eigentlich sehr folgenlos aus. Aber so ein Riss des vorderen Kreuzbandes mit einer bleibenden Instabilität vielleicht, das kann schon sehr stark auch Meniskus- und Knorpelschäden sehr früh schon herbeiführen und eben auch eine eingeschränkte Kniefunktion haben. Aktuell geht jetzt so die Tendenz eher dahin, eine frühzeitige Operation mit einer speziellen Berücksichtigung der Wachstumsfuge zu machen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, ein Kind wird auch nicht auf dieselbe Art und Weise operiert wie jetzt ein Erwachsener. Da ist ganz wichtig, dass das jemand auch macht, der sich damit auskennt, der weiß, wie es mit den Wachstumsfugen vonstatten geht, wie das, welche Fixierungen da am besten sind. Es wird ein Kind grundsätzlich auch klassisch mit so einer sogenannten Bandersatzplastik versorgt, was jetzt zum Beispiel allerdings eigentlich fast nie ein Thema oder nie ein geeignetes Thema ist, ist so ein, oder es sollte eigentlich nie so ein Knochenblock vorhanden sein, der die Wachstumsfuge kreuzen würde, weil das könnte eben zu so einem vorzeitigen Verschluss von dieser Wachstumsfuge an dieser Stelle führen und das kann dann eben in weiterer Folge zu Problemen führen. Das heißt, da ganz wichtig, die Positionierung der Bohrkanäle, das muss richtig gewählt werden. Wie gesagt, das ist sehr viel Operateurwissen, der oder die muss einfach wissen, wann und wo sie das setzt, damit sie einfach Wachstumsstörungen vermeidet. Aus physiotherapeutischer Sicht ist einfach meiner Erfahrung nach, also ich hatte da schon ein paar, die, wo wir jetzt so reden von 10 bis 16, 17-Jährige mit Kreuzbandriss, dass es vielleicht am Anfang eher restriktiver vorangeht, um jetzt so eine gute Einheilung zu gewähren, eben aufgrund dieser Wachstumsfugen, sprich nicht zu schnell, zu viel, dieses zu lange Ergometerfahren am Anfang, das mache ich generell dann nicht, weil einfach durch diese ständige Bewegung, ich rede da wirklich so von 30 Minuten oder länger am Anfang, durch diese ständige repetitive Bewegung, man einfach dann einen Einfluss haben kann auf dieses Einwachsen. Vielleicht auch nicht gleich übertreiben mit dem Mobilisieren, also eher bremsend arbeiten, nicht zu viel, zu früh gleich machen. Man hat keinen Stress im Jugendalter. Lieber start slow to end fast sozusagen. Das sind eigentlich jetzt einmal so Ansätze, die für so einen Kreuzbandriss im Jugendalter eigentlich ganz wichtig sind. Das sind jetzt so Beispiele, mit denen ich in der Praxis bei akuten Verletzungen zu tun hat. Es gibt natürlich Schlüsselbeinbruch, da haben wir eh auch eine Folge dazu gemacht. Der Spannende am Schlüsselbein ist einfach, dass die sehr schnell, sehr knöchern ist. Deshalb ist das eigentlich zu behandelbar wie bei einem Erwachsenen fast sogar. Aber tendenziell sind die Verletzungen eher an der unteren Extremität zu finden. Im Bereich der Schulter auch natürlich, Hüfte, Becken auch, aber tendenziell sind das so die Unterextremität, also alles, was Sprunggelenk, Knie ist sehr, sehr häufig anzutreffen. Neben den ganzen traumatischen Verletzungen gibt es eben auch so Überlastungsschäden und wachstumsbedingte Probleme. Für das ist einfach ganz wichtig, diese Diagnose und zu wissen, was ich da auch eingangs erwähnt habe mit diesen ganzen Punkten, Wachstumsfuge, Längenwachstum der Muskulatur, Entwicklung des Knochens, Schmerzphysiologie, Wachstumshormone und so weiter. Das heißt, es spielen bei so Überlastungsschäden, da spielen einfach ganz viele Faktoren eine Rolle. Das heißt, fangen wir mal an von, ich sage jetzt einmal, anatomische Formfehler zum Anfang, einfach wie beschrieben, weil einfach noch nicht ausgewachsen sozusagen, die Ernährung vielleicht, Erkrankungen, die man vielleicht noch nicht weiß oder die mitspielen, eben solche Muskeldysbalancen, die es da einfach auch gibt im Jugendalter, vielleicht auch Trainingsfehler, zu viel Umfang, zu viel Intensität, möglicherweise auch Ausrüstung. Also da gibt es Beispiele, dass Kinder dann einen Schuhwechsel machen beim Fußball und der Stollen drückt dann auf einen Teil der Ferse, wo vielleicht gerade eine Wachstumsfuge auch auftritt und das auch dann schmerzhaft. Das heißt, auch das kann ein Problem machen. Ja. Auch der krasse Wechsellauf, dass Kinder dann so viel vorm Fernseher, PC sitzen und dann auf einmal Sport machen, 2 Stunden und dann wieder heim und wieder sitzen und Ding. Das heißt, der Körper ist da auch nicht ready dafür. Ist genauso wie ein Erwachsener, der 9 Stunden im Büro sitzt und dann sich die Laufschuhe anzieht und sofort laufen geht. Auch der wird Probleme mit der Zeit bekommen. Das heißt, all das sind so Faktoren, die da eigentlich mitspielen. Und ein großes Thema, gerade bei den Überlastungsproblemen, sind eben diese Apophysen, sehr oft ein Teil des Schmerzgebietes, eben dort, wo Sehnen ansetzen, Bänder ansetzen, das sind ist dieser Apophysenbereich sozusagen. Ein Beispiel dafür sind so Fersenschmerzen bei Kindern, haben vielleicht viele schon einmal auch gehabt oder betreut, je nachdem. Und da geht es einfach darum, dass es jetzt eigentlich, also ein spezieller Name wäre da so eine Apophysitis calcani im Fachjargon sozusagen. Entgegen jetzt ein bisschen der Namensgebung handelt es sich eigentlich nicht um eine Entzündung, sondern eher um so, ja, kann man sagen, Mikrofrakturen durch eine ständige Traumatisierung dieser Fersenapophyse. Das heißt, tritt eben häufig bei sportlichen Jugendlichen auf, oft sogar beide Seiten betroffen. Die Kinder oder die Jugendlichen reden da oft von so belastungsabhängigen Fersenschmerzen. Es wird immer mehr beim Sport sozusagen, oft sogar schon einmal ein Schongang, dass eine Fehlbelastung vom Abrollen ist. Der Schmerz kann meistens auf Druck auch ausgelöst werden, sehr stark an der Innenseite. Ein Fersengang ist da zum Beispiel schmerzhaft. Die Wadenmuskulatur fühlt sich da einfach immer sehr strukturell, sehr hart an, also sehr tonuslastig. Auch oft, wenn man das Ganze dann auch bildgebend sich anschaut, sieht man da einfach auch oft wirklich an der Stelle sozusagen auch oft mal eine Ablösung vielleicht oder ein leichtes Auseinanderklaffen dieser Apophyse. Oft mal natürlich klassische Entzündungszeichen. Die Behandlung ist grundsätzlich aber immer konservativ. Das heißt, man braucht es da in den seltensten Fällen eine Operation. Und da ist eigentlich der therapeutische Ansatz, dass man natürlich den Tonus der Wade reguliert, sei es jetzt mittels Massagetechniken, Triebepunkt, Blackroll. Statisches Dehnen würde ich da meiner Meinung nach nicht machen, ist für mich ein zu hoher Zug. Lieber das Ganze jetzt mit so exzentrischen Übungen trainieren, vielleicht mal im Sitzen am Anfang anfangen, wo die Belastung noch nicht so hoch ist, klassischer Wadenheber oder Soleus Races. Warum das Krafttraining, das haben wir eh schon erwähnt, weil es eben da zu dieser Hyperplasie, zu dieser Muskelverlängerung kommen kann. Ansonsten passive Anwendungen, man kann natürlich mit Salbenverbänden arbeiten, die an der Entzündung arbeiten, man kann mit so einer Hot-Ice-Behandlung arbeiten, Ergometer, Stabi, man kann die Ferse dämpfen, im schlimmen Fall natürlich mit Sportpause natürlich, aber ich glaube, ganz sollte man den Kindern nie das nehmen, eine Sportpause. Deshalb würde ich da ja den Fokus drauf legen und sagen, okay, einfach reduziertes Training von dem Ganzen wäre eigentlich so ein Ansatz, den man da begrüßen könnte. Aber natürlich, wenn es vom Grad her zu schlimm ist, dann definitiv eine Sache, dass da auch einmal eine Sportpause sein muss. Ich glaube, ein Klassinger, der kommt jetzt mit dem schönen Namen Morbus Osgood Schlatterknie, hatte ich selber in meiner Jugend, Kindheit. Mir wurde damals gesagt, du musst Kanten dehnen. Wer das vielleicht kennt, der weiß vielleicht auch, von wo ich spreche. Im Endeffekt geht es um den Dehnen der Oberschenkelvorderseite. Ich war durch diesen Schmerz fast gut ein Jahr außer Gefecht. Ich hatte damals leider keinen Physio, der mich da irgendwie betreut hat, sondern war da damals nur bei dem Vereinsarzt, wo ich gespielt habe, und der hat eben immer nur gesagt, du musst dehnen. Im Endeffekt wurde es schlimmer. Und ja, was ist das? Das Schlatterknie im Endeffekt, das bezeichnet eben so eine Apophysäre Osteochondrose an der Tuberositas. Das ist, wenn man über den Unterschenkel, über das Schienbein vorne fährt, Richtung Knie nach oben, dann kommt irgendwann einmal so ein kleiner Muggel. Da setzt die große Oberschenkelsehne an sozusagen, also die Patellasehne setzt eben an diesen Knochenvorsatz an. Das heißt, die sämtliche Kraftübertragungen von der vom Oberschenkel, von diesem Quadrizeps, werden dort übertragen und die Belastbarkeit von dieser Apophyse, von dieser Tuberose, die ist bis zur Verknöcherung sehr vermindert und deshalb kann es eben bei Kindern und Jugendlichen, die sehr aktiv sind, sehr häufig zu einer Überbelastung durch eben so einen repetitiven Zug von dieser Patellasehne auf die Struktur kommen. Deshalb meistens bei sportlichen Aktivitäten, bei Richtungswechsel, B- und Entschleunigen, also Stop and Go, Sprünge, kommt meistens ein belastungsabhängiger Schmerz genau an dieser Stelle, wo das auch ansetzt. Die Schmerzen können auch häufig, wenn man wirklich den Quadrizeps, der vorne sind, anspannt, gegen Widerstand kommt der Schmerz auf. Man ist an dem Gebiet oft sehr, sehr, oder die Kinder und Jugendlichen sind da sehr, sehr empfindlich. Ein Knien ist oft gar nicht möglich und ist eben ein Klassiker im Fußball, im Basketball, ja, wo es einfach zu so Stop-and-Go-Bewegungen kommt. Gründe dafür sind jetzt anatomische Voraussetzungen, vielleicht der Entwicklungsstatus, Geschlechterunterschiede, aber auch so externe Faktoren wie jetzt eine hohe Belastung und ein wahnsinniger Belastungsanstieg, vielleicht auch eine frühe Spezialisierung, das heißt, dass man keine Ausgleichssportarten hat. Man sagt ja, ganz viele Kinder und Jugendliche sollen eher Multisport betreiben, das heißt ganz viele Sachen von Fußball bis hin zum Judo, bis hin zum Klettern, wie auch immer, ja, dass da einfach nicht eine einseitige Belastung gleich entsteht. Das heißt auch vielleicht, dass das Verhältnis zwischen Oberschenkel, Vorderseite und Rückseite gestört ist. Auch oft einmal, wenn die Sprunggelenke vielleicht aufgrund einer Verletzung oder aufgrund eines eben Wachstumsprozesses, der gerade ist, eingeschränkt ist, also gerade diese dorsale Extension, das heißt, wenn ich den Fuß nach oben ziehe, wenn das auch eingeschränkt ist, kann auch dazu führen, dass ein Morbus-Schlatter-Knie auch ein wenig fördert sozusagen. Gibt es unterschiedliche Schweregrade, je nachdem gestaltet sich sozusagen auch die Therapie. Im Generellen kann man sagen, es gibt jetzt nicht so einen Konsens darüber, wie die Therapie auszusehen hat, aber summa summarum ist man sich einig, ein aktiver Therapieansatz ist auf jeden Fall das, was zielbringend ist. Zielführend ist sozusagen, das heißt, hier geht es darum, auch wieder, je nach Grad natürlich, wenn das so immens ist, das kann natürlich auch sich lösen, diese Apophyse, dann kann es auch oft zu einer Fixierung kommen des Ganzen, wenn das wirklich ausbricht sozusagen, dann reden wir natürlich von einer höhergradigen, aber wenn diese Schmerzen immer wieder nach einer Zeit kommen, ich würde das Kind nicht ganz oder den Jugendlichen nicht ganz aus dem Sport rausnehmen, vielleicht 2-3 Tage und da intensiv dran arbeiten, aber grundsätzlich geht es darum, aktiver Ansatz, das heißt, man kann da eben anfangen mit Krafttraining, Reize darauf zu setzen, kontrolliert natürlich, das wäre ein Therapieansatz, sich anschauen natürlich, dass das nicht übertreibt natürlich und immer die Schmerzen im Auge behalten. Sämtliche passive Maßnahmen kann man dann natürlich machen, vielleicht andere Körperregionen trainieren, Hüfte, ganz viel Gesäß, Oberschenkel, Rückseite, dass diese Dysbalance vielleicht auch hergestellt wird. Also das sind auch Ansätze, die man da bei Kindern und Jugendlichen beim Morbus-Schlatter-Knie auch sehr gut verfolgen kann und das auf jeden Fall auch Sinn macht. Und wie gesagt, auch immer wieder trotzdem die Kinder ihre Sportart auch durch und die Jugendlichen ihre Sportart auch durchführen lassen, weil es einfach ja für die Psyche auch ganz, ganz wichtig ist. Das heißt, da ist aber ganz wichtig, wenn da jetzt auch Eltern zuhören oder so, dass ihr da wirklich euch auch in die Hände eines Experten oder einer Expertin begibt, die euch da wirklich oder die euren Sohn, eure Tochter auch wirklich an der Hand, oder nicht an der Hand nimmt, aber durch diesen Prozess führt und da wirklich auch ein regelmäßiger Austausch, wenn zum Beispiel im Verein kein physiotherapeutische Betreuung da ist, dass man sich da wirklich professionelle Hilfe sucht und da auch wirklich, dass dieser Prozess auch überwacht wird mit die richtigen Schritte, dass das ein dosierter Belastungsaufbau ist, das ist einfach ein ganz, ganz ein wichtiger Ansatz von dem Ganzen. Wie gesagt, Schlatterknie sehr häufig, aktiver Ansatz ist definitiv der richtige. Das heißt, man kann alle passiven Treatments auch machen. Natürlich alles, was man hat zur Verfügung, bitte, es wird nicht schaden. Ich halte jetzt Kantendehnen oder Dehnen jetzt nicht als die sinnvollste Variante dafür, ist nur meine Meinung. Würde es da eher mit anderen Techniken probieren, um da vielleicht eine Hyperplasie herbeizuführen. Um den Tonus zu regulieren, gibt es auch andere Techniken als jetzt nur denen. Im Bereich der Becken und der Hüfte gibt es auch ganz viele so eben so Apophysenreizungen und so Avulsionsverletzungen. Das ist eigentlich natürlich viel, viel seltener. Aber es kann auch in den Bereichen kommen, wo diese großen Muskelgruppen sozusagen auch ansetzen, dass es da einfach zu Reizungen kommt, Oberschenkelsehne oben, hintere Oberschenkelsehne, das sind alles Bereiche am Becken, die auch natürlich noch nicht verknöchert sind und es da einfach zu Reizungen kommen kann und das muss man einfach auch mitbedenken und auch mit berücksichtigen in der Therapie sozusagen. Das heißt, bei solchen Avulsions-, Apophysenreizungen, da muss man natürlich immer aufpassen, wie viel Reiz und wie viel Zug man auf diese Stelle bringt, damit man das einfach in Ruhe auch wieder sich finden, sich anheilen, anwachsen kann, dass sich das in der Regel eh wieder von selber sehr gut bindet. Aber man muss einfach schauen, dass man drumherum arbeitet, damit es nicht dann wieder dazu kommt, weil das ist oft das Problem. Die Leute machen eine Pause. Oder geben ihren Kindern und Jugendlichen eine Pause, machen in der Zeit aber nichts, dehnen vielleicht sogar nur die ganze Zeit, dann steigen sie wieder ein und der Schmerz ist wieder da. Das heißt, da kann man diese Zeit einfach der Pause viel, viel sinnvoller nutzen. Und das ist natürlich immer abhängig vom Grad. Aber wie gesagt, gibt es da natürlich ganz viele Bereiche, die da zu diesen Avulsions- oder Apophysenreizungen noch führen. Der Leistenschmerz ist bei Kindern auch immer so ein Thema. Da muss man natürlich auch eine sehr gute Diagnostik machen, ob es da auch zu irgendeinem Abriss gekommen ist, ob vielleicht doch auch eine Labrumverletzung da ist, das kann dann natürlich auch sein. Da ist natürlich Thema Leistenschmerz immer auch bei Kindern eine gute Diagnose ist da wichtig, um sozusagen den Täter zu finden. Das sind definitiv Dinge, kann natürlich auch traumatisch passieren, ein Leistenschmerz, auch da kann ein Labrumabriss kommen, aber muss sagen, dass dadurch, dass ich doch längere Zeit lang auch im Jugendsport gearbeitet habe, war selten der Fall, dass es da zu solchen Verletzungen gekommen ist. Also vielleicht einer von 200 einmal, aber also wie gesagt, in einem sehr, sehr geringeren Ausmaß. Was die Wirbelsäule betrifft, da muss ich euch ehrlicherweise sagen, da fehlt mir einfach die Erfahrung, euch da jetzt auch näher etwas erzählen zu können. Da hätte ich keine Infos, die ihr euch nicht eh ohnehin im Internet oder so holen könnt. Das heißt, hatte ich viel zu wenig, vielleicht ein, zwei in meiner Karriere mit Wirbelsäulenverletzungen im Kinderalter, die waren auch traumatisch mit Deckplattenbruch und sowas. Dadurch, dass die Knochenheilung bei Kindern ja grundsätzlich gut ist, war das eigentlich auch eine sehr rasche Sache, die schnell erledigt war. Also wie gesagt, da fehlt mir jetzt so ein bisschen die Erfahrung, um euch da auch was sagen zu können. Was ich grundsätzlich sagen kann, ist natürlich noch das Thema Ernährung super wichtig. Das heißt, auch da bei Kindern immer wieder mal auch einen Blutbefund machen, gerade Kinder, die sportlich aktiv sind und Jugendliche Blutbefund machen, gibt es irgendwelche Mangelerscheinungen, gerade in der Zeit ganz viel, da passiert so viel im Körper, da kann es einfach zu gewissen Vitaminmangel kommen. die dann vielleicht für eine Knochenentwicklung wichtig sind oder Eisen oder was auch immer. Ja. Also da würde ich auf jeden Fall auch immer schauen, regelmäßiger Blutbefund machen, wenn mein Kind oder mein jugendlicher Sohn oder Tochter da einfach regelmäßig aktiv Sport macht und auch mit höheren Trainingspensum, dass man einfach sieht, okay, kann ich ihn irgendwie in der Ernährung auch unterstützen, was natürlich auch dann den Wachstum auch fördert in weiterer Folge. Prävention, ich glaube, es ist gut, wenn das Kind sportlich aktiv ist, macht es eh schon sehr viel Prävention dafür. Aber wenn eine Sache wichtig ist, dann vielleicht dieser Multisportansatz, also nicht nur in eine Sportart viel zu früh gleich reingehen und dann nichts anderes mehr machen, gibt es anderen Sportarten auch die Chance, nicht weil ihr dem Kind sagen wollt oder dem Jugendlichen, hey, das wird eh nächstes Fußball oder das Eishockey, wie auch immer, sondern nein, auch wenn ein Talent in einer gewissen Sportart da ist, vielleicht auch andere Sachen machen, um einfach den Körper auch unterschiedliche Reize zu geben. Das Kind oder der Jugendliche wird davon einfach sehr stark profitieren. Das ist eigentlich so eine Sache. Ab einem gewissen Zeitpunkt, glaube ich, wenn man da redet, so von 14, 15 Jahren, ist es, aber ich glaube, ganz gut, wenn das Kind oder der Jugendliche einfach auch Talent zeigt in einer Sportart, wo er sich sehr gut entwickelt und Talent hat, dass man da auch regelmäßig so sportphysiotherapeutische Untersuchungen macht. Halt nicht nur, weil ich Sportphysio bin, aber halte ich einfach für sinnvoll. Da gibt es ein paar nette Screening-Tools mittlerweile schon, mit denen man gut arbeiten kann, um da einfach auch frühzeitig dem oder der Sportlerin auch zu zeigen, hey, schau, es geht mehr als nur das normale Training. Du kannst da mit einfachen Übungen arbeiten, Aktivierungsübungen und so weiter und so fort, dass man da einfach quasi eine Schulung der Körperwahrnehmung vornimmt. Das ist, glaube ich, da eigentlich ein ganz wichtiger Ansatz. Und da, ja, wie gesagt, muss man einfach mal schauen, aber auch nicht alles, jeden Screening-Test sagen, wow, du bist da schief und das, also da, wie gesagt, auch aufpassen, der Wachstum, der ist im Gange, die Statik ist oft noch nicht so richtig, der kann heute komplett schief sein und in einem halben Jahr steht der völlig anatomisch, normal, gerecht in einer Norm da, deshalb darf man auch nicht alles gleich als Pathologie ansehen, nur weil der jetzt vielleicht ein bisschen einen Rundrücken hat oder ein bisschen einen Schulterhochstand als 14-Jähriger. Das heißt, da einfach auch ein bisschen diese Folge, wenn man sie hört, mit einfließen lassen, was der Wachstum so mit sich bringt. Und dann kann man auch in der Diagnostik gleich Verletzungen vielleicht ein wenig anders erkennen. Das ist da eigentlich ein wichtiger Ansatz davon. Genau, also wie gesagt, zusammenfassend, es geht eigentlich darum, dass bei Kindern oft ein anderer Ansatz gewählt werden muss in der Diagnostik und in der Therapie, weil Kinder und Jugendliche einfach keine kleinen Erwachsenen sind und einfach auch ganz, das Gewebe ist einfach anders. Das heißt, wie in der Folge erwähnt, das Gewebe ist noch im Wachstum, das Gewebe formt sich erst und das macht halt einen wahnsinnigen Einfluss auch auf die Reha. Das heißt, ich kann da nicht dieselben Reize setzen wie bei Erwachsenen. Ich muss auf den kindlichen oder auf den jugendlichen Körper einfach auch eingehen. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man das eben auch versteht, welche Reize setze ich. Und dass es eben nicht immer jedem Kind und jedem Jugendlichen einfach nur sagt, du musst mehr dehnen. Nein, definitiv nicht. Es gibt auch andere Ansätze, die man 2024 als seriöser Sportphysiotherapeut auch verfolgen kann. Und das, glaube ich, hat die Folge eh ein wenig vermittelt. In diesem Sinne hoffe ich, ihr habt was mitnehmen können. Ich freue mich, wie gesagt, noch einmal auf eure Zusendungen für die Kreuzbandriss-Folge und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's es gut, euer Gast.
Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.